Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ja, willkommen zu Breitband mit Vera Linz am Mikrofon und mit
Martin Riesel.
Der Aufreger dieser Woche aus netzpolitischer Sicht ist natürlich der Rechtsstreit zwischen der GEMA und YouTube. Welche Verantwortung hat YouTube für die von anonymen Nutzern hochgeladenen Videos mit Blick auf das Urheberrecht? Diese Frage galt es zu klären und mit Spannung wurde das gestrige Urteil des Hamburger Landgerichts erwartet. Auch wir analysieren die Entscheidung des Gerichts und sprechen über die kulturellen Dimensionen dieser Rechtsprechung.
Tja, und für nicht ganz so viel Aufregung, aber immerhin für Verwunderung sorgte das Fernsehinterview, das WikiLeaks-Gründer Julian Assange in dieser Woche mit dem Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah geführt hat. Als Auftakt einer Reihe von Interviews für den Sender Russia Today. Wir sprechen darüber mit dem Spiegel-Journalisten Holger Stark.
Und wir sprechen über einen neuen Trend. Man höre und staune, den Trend zur Entdigitalisierung. Mehr dazu am Ende dieser Sendung.
Und natürlich gehen wir auch in der Netzmusik auf das GEMA-YouTube-Urteil ein mit einem der 7 Werke, die bei YouTube nicht mehr laufen dürfen, Rivers of Babylon. Musikalischer Schwerpunkt ist das Netzprojekt Raw Music International. Das hat sich zum Ziel gesetzt, unentdeckte Untergrundmusik aus wenig beachteten Teilen der Welt aufzuspüren und zu dokumentieren. Im ersten Teil geht es um Klänge aus Kenia. Und diese musikalischen Feldaufnahmen kann man sich auch auf einem digitalen Mixtape aus dem Netz runterladen mit Musik von traditionellem Blues bis zu Hip-Hop, Dubstep und Reggae. So wie hier The Conscious Youth mit ihrem ökologisch motivierten Titel Conserve the Trees.
Ja, man, well and by was Papa dies. Ja, oppress, oppress, but not impress. But we gotta die, more respect, no less.
Conserve the trees, plant more trees, as one Karima Dai always appears. Mingles to them, conserve the trees, plant more trees, as one Karima Dai always appears. We are ready to declare and confess, Ras Papa conscious use the best. Better watch them with an interest, upon the microphone them fittest. Arrange no love, still there is no rest, as a roaring lion and a hungry bear. A same way a wicked them who love them poor, and every Jawa know that is pure. A so wicked wise man hide themselves, righteousness increase till there is no peace. Na big deal a youth man pull trigger upon youth man, Mr. Policeman is still there for a man. Is it the poor man, the better man, or is it the bad man, the better man? So people them tell me who's the better man. Me have to know who is the better man. Me go so then conserve the trees, plant more trees, as Wangari Madai always a preach. Me go so then conserve the trees, plant more trees, as Wangari Madai always a preach. Me go so say me,
yeah man,
you're the best black woman above the rest. Wangari Madai man, you need more respect, no less. Fear impress, black woman impress. Yeah.
Breitband. Topic.
Der Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft GEMA und der Videoplattform YouTube zieht sich nun schon über Jahre hin. Seit 2009 können sich die beiden nicht einig werden in der Frage, wie GEMA-pflichtige Videos, die auf YouTube zu sehen sind, vergütet werden sollen. Auch wir haben hier bei Breitband darüber berichtet. Deshalb sollten auf YouTube eigentlich nur Werke stehen, die nicht GEMA-pflichtig sind. Die Praxis sieht aber, wie wir wissen, anders aus. Und deshalb ging die GEMA als Vertreterin der Rechteinhaber vor Gericht. Mit der Klage wollte die GEMA grundsätzlich klären lassen, wie verantwortlich YouTube für die von anonymen Nutzern hochgeladenen Videos ist, vor allem, wenn diese urheberrechtlich geschützt sind. Das Verfahren gilt als Musterbeispiel für den eskalierenden Konflikt um das Urheberrecht. Und Tariq Amir fasst das Urteil zusammen, das gestern vom Landgericht Hamburg gefällt worden ist.
Zwei kleine Italiener am Bahnhof, da kennt man sie.
Vordergründig ging es in der Klage der GEMA gegen YouTube nur um ein paar alte Lieder, die sich auf der Videoplattform abrufen lassen. Das Hamburger Landgericht sollte darüber urteilen, ob die Google-Tochter den Zugang zu diesen Musikvideos in Deutschland dauerhaft sperren muss. Die Verwertungsgesellschaft behauptet, YouTube verbreite die urheberrechtlich geschützten Lieder illegal, weil das Videoportal dafür keine Lizenzgebühren an die GEMA zahle. Nach Auffassung der GEMA ist YouTube dazu aber verpflichtet. Denn die GEMA betrachtet YouTube als einen werbefinanzierten Streamingdienst, der Geld mit den Videos anderer Leute verdient. Eine richterliche Definition, was für eine Art Dienst YouTube eigentlich ist, hätte weitreichende Konsequenzen. Folgt man der GEMA-Logik, dann ist YouTube ein Anbieter von Inhalten und könnte nach geltender Rechtslage den Vergütungsforderungen der GEMA kaum entgehen. YouTube sieht das freilich vollkommen anders. Das Unternehmen verneint, ein Content-Provider zu sein und beharrt darauf, lediglich eine neutrale technische Plattform bereitzustellen. Die rechtliche Verantwortung für die Videos liege allein bei den Nutzern. Das Hamburger Landgericht hat nun ein Urteil ohne Sieger und Verlierer verkündet. Dabei scheint es auf den ersten Blick so, als sei das Videoportal unterlegen. YouTube wurde in erster Instanz verurteilt, 7 rechteverletzende Videos dauerhaft zu entfernen. Zudem muss der Dienst zukünftig Videos selbst auf ihre Rechtmäßigkeit untersuchen und darf die Prüfung nicht wie bisher den Rechteinhabern anheimstellen. Ergänzend zu der bestehenden Prüfsoftware verordneten die Richter YouTube einen Schlagwortefilter, mit dem sich Verstöße etwa anhand von Titel- und Interpretennamen erkennen lassen. Betroffen vom Urhebercheck sind mehr als 80.000 Stunden Filmmaterial, das täglich auf YouTube hochgeladen wird. Nicht prüfen muss YouTube nach dem Urteil die geschätzten 300 Millionen Videos in seinem Bestand. Einen entscheidenden Punkt kann YouTube in dem Musterprozess allerdings für sich verbuchen. Die Richter wiesen den Vorwurf der GEMA zurück, die Plattform verletze aktiv Urheberrechte. Nach Meinung des Gerichtes ist YouTube nicht Täter, der illegale Kopien verbreitet, sondern lediglich ein Störer, weil das Unternehmen mit seinem Dienst einen Beitrag zur Rechtsverletzung leiste. Damit definieren die Richter YouTube nicht als Inhalteanbieter, sondern als Hostinganbieter, der Haftungsprivilegien genießt. So muss YouTube konkrete Rechtsverstöße erst dann abstellen, wenn sie dem Unternehmen bekannt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Berufung wäre möglich.
Tja, und genau diese Frage, ob die beteiligten Parteien noch Berufung einlegen werden, das konnten Sie mir gestern auch noch nicht sagen. Bis die schriftliche Urteilsbegründung durchgearbeitet ist, können noch Wochen vergehen. Ich habe gestern zum einen mit Kai Oberbeck gesprochen, dem Google-Konzernsprecher, und zum anderen mit Alexander Wolf, der ist GEMA-Jurist und Geschäftsführer der Europäischen Digitalverwertungsgesellschaft CELAS. Und es scheint, dass das Landgericht Hamburg ein zwar sehr zurückhaltendes, aber salomonisches Urteil gefällt hat. Beide Parteien können sich als Sieger fühlen. Zunächst Alexander Wolf von der GEMA.
Wir sind deshalb so besonders zufrieden mit dem Urteil, weil es die wichtigen Kernforderungen von uns erfüllt und festschreibt, nämlich dass YouTube nachhaltig zu sperrende Werke auch sperren muss. Und zweitens, weil die technischen Veränderungen, die YouTube vornehmen muss, um diese Nachhaltigkeit sicherzustellen, nicht den Rechteinhabern und damit der GEMA aufgebürdet wird, sondern YouTube als verantwortlichem und haftendem Unternehmen.
Das Gericht hat im Kern der Klage der GEMA widersprochen und bestätigt, dass YouTube eine Hosting-Plattform ist und damit nicht zur Kontrolle sämtlicher auf der Plattform hochgeladenen Videos verpflichtet ist. Und das war etwas, was die GEMA uns letzten Endes absprechen wollte. Und insofern ist das sicherlich auch ein schöner Teilerfolg für uns.
Ja, und die zum Teil ziemlich weitreichenden Folgen des Urteils wollte Google-Sprecher Kai Oberbeck so aber noch nicht annehmen, dass YouTube nämlich alle neu eingestellten Videos scannen muss mit dem Content-ID-System, das zusätzlich ein Wortfilter eingebaut werden muss, um auch wirklich alle Versionen von unberechtigt eingestellten Titeln zu erfassen. Und offen blieb auch die Frage, die wahrscheinlich alle YouTube-Nutzer am meisten interessiert: Wird denn dieser blöde Sperrvermerk, dieses Video ist in deinem Land nicht mehr verfügbar, mit dem YouTube ja meist unberechtigt Stimmung gegen die GEMA gemacht hat, wird der jetzt endlich verschwinden? Alexander Wolf von der GEMA hofft darauf, aber so schnell geht das wohl nicht, meint auch Kai Oberbeck von Google.
Unmittelbar ändert sich erstmal nichts. Das Urteil ist auch noch nicht rechtskräftig.
Zuerst mal verändert sich durch dieses Urteil gar nichts. Und darüber hinaus hoffen wir, dass dieses Urteil YouTube dazu bewegt, ihre Position im Hinblick auf die Vergütung und die Transparenz der Verhandlungen zu überdenken und wieder an den Tisch zurückzukommen.
Wozu wir die GEMA auch definitiv einladen, ist, dass die GEMA wieder an den Verhandlungstisch kommt, weil das Gespräch außerhalb des Gerichtssaales zu einer Lösung kommen kann, damit jeder von Musik auf YouTube profitieren kann.
Wenn YouTube sagt, wir wollen jetzt wirklich ernsthaft Gespräche führen mit der GEMA, um den Markt in Deutschland zu legalisieren, dann werden die mit Sicherheit diese Sperrvermerke wegnehmen.
Also wenn die GEMA diese Einladung annimmt, freut uns nichts mehr als das. Und dann hat dieses Urteil definitiv auch einen sehr, sehr positiven Effekt.
Na immerhin, man lädt sich gegenseitig zu Gesprächen ein, denn dabei kann dann erst die eigentliche Frage geklärt werden, wie denn nun die Urheber von Musikstücken mitverdienen können an dem, was bei YouTube angeboten wird. Übrigens, die kompletten Gespräche mit Kai Oberbeck von YouTube und Alexander Wolf von der GEMA haben wir auf unsere Website gestellt. Gerade die GEMA gibt da noch Auskünfte zu Spotify, zum Urheberwahrnehmungsgesetz, zu Reformen im eigenen Hause. Ja, mein abschließendes Urteil zum Urteil: sehr zurückhaltend war das Landgericht Hamburg in seinen möglichen Empfehlungen an die Politik. Da war wahrscheinlich vorher auch zu viel erhofft worden an Lösungen für die ganze Urheberrechtsdebatte. Und immer deutlicher wird, hier muss die Politik endlich aktiv werden, damit nicht immer die Justiz vermitteln und den Entwicklungen der Zeit hinterherlaufen muss. Vera, dein Urteil?
Ja, ganz klar. Ist ja schon lange Thema, dass die Politik dieser Situation endlich gerecht werden muss. Aber man muss natürlich einräumen, die Thematik ist komplex und kompliziert. Und um die ganze Dimension, natürlich auch die kulturelle Dimension der gestrigen Entscheidung zu verdeutlichen, habe ich mit Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin gesprochen. Und wie du, Martin, schon gesagt hast, wird das Urteil ja sowohl von der GEMA als auch von YouTube als Sieg bezeichnet. Und ich habe Jeanette Hofmann gefragt, wie sie dieses Urteil eigentlich einschätzt.
Wenn sich das, was das Hamburger Landgericht jetzt entschieden hat, flächendeckend in Europa durchsetzen sollte, was ich mit Verlaub nicht glaube, aber wenn das so wäre, dann liefe das auf eine massive Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit und somit demokratischer Grundrechte hinaus, weil es wäre ja so, dass Internet Service Provider und Webhoster en detail kontrollieren müssten, was ihre Kunden ins Netz stellen, um nicht sich strafbar zu machen. Das würde bedeuten, alles, was wir kommunizieren im Internet, würde früher oder später gefiltert werden.
Nun sagten Sie schon, die europäische Rechtsprechung ist eine andere. Können wir also davon ausgehen, dass das Urteil wieder gekippt werden wird durch eine höhere Instanz?
Generell ist es so, dass es ja nicht nur diesen YouTube-GEMA-Rechtsstreit gibt, sondern dass dieses Problem an allen möglichen Ecken und Enden wieder auftaucht und die Rechtsprechung in Deutschland relativ uneinheitlich ist. Da werden immer Trends diagnostiziert, jetzt bewegt es sich in diese Richtung und dann kommt aber sowas wie das Hamburger Urteil und es scheint wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich fürchte, dass wir mit dieser Rechtsunsicherheit noch eine Weile leben müssen, bis sich überall durchgesetzt hat, dass das mit Meinungsfreiheit nicht vereinbar ist, mit dem Prinzip der Meinungsfreiheit.
Nun reiht sich dieses Urteil ein in eine große Debatte, in der es generell ums Urheberrecht geht. Und diese Debatte hat ja richtig an Fahrt aufgenommen. Professor Hören von der Universität Münster nannte es ein Thekenthema, zu dem es inzwischen geworden ist. Wie erklären Sie sich diese ja doch plötzliche Popularität des Themas Urheberrecht?
Also ich persönlich erlebe das nicht als eine plötzliche, sondern als ein langsames Ansteigen an die Oberfläche der Öffentlichkeit. Die Rechtsfälle mehren sich ja und auch die Auseinandersetzungen, die ja nicht nur im Gericht geführt werden, sondern auch im praktischen Leben. Und das spitzt sich seit einer Weile zu. Und ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Da gibt es nicht nur eine Ursache. Eine Ursache ist sicher die, das Urheberrecht regelt im Moment praktisch alle Alltagshandlungen im Internet, weil wir alle kopieren. Das ist ein Grund. Dann spielt sicher eine Rolle, dass die Rechtsdurchsetzung, also ich nenne mal Stichwort ACTA, die Rechtsdurchsetzung immer wichtiger wird für die Rechteinhaber und sie hier die Zügel anziehen wollen. Und das natürlich individuelle Nutzer unmittelbar betrifft, wie eben der Einsatz von Filtersoftware, der hier gefordert wird. Und das mobilisiert die Nutzer, die in Deutschland, würde ich mal sagen, traditionell relativ artikulationsstark sind. Das ist nicht in allen europäischen Ländern so. Und schließlich ein weiterer wichtiger Grund ist natürlich die Piratenpartei. Das, was allgemein, also so eine Weisheit, die bekannt ist, die hat sich hier auch wieder bewiesen. Die Politik hört dann, wenn ein Konkurrent auftritt und stimmenrelevant wird. Das transportiert ein politisches Thema wirklich raketenartig ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Inwiefern reicht es aber im Fall von YouTube jetzt, eine juristische Bewertung allein vorzunehmen, wenn man auf dieses Portal schaut? Welche anderen Bewertungsmaßstäbe sollten denn da noch einfließen?
Also ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, dass jede juristische Bewertung sich immer über die langfristigen Folgen im Klaren sein muss. Und ich bin nicht sicher, ob das bei dem Hamburger Landgerichtsurteil tatsächlich so geschehen ist. Es widerspricht ja nicht nur der Rechtsprechung auf der europäischen Ebene und auch anderer Rechtsprechung in Europa. Es werden hier tatsächlich demokratische Grundrechte berührt. Ich würde nicht sagen, dass wir uns wünschen sollten, dass das Recht zurücktritt hinter anderen kulturellen Abwägungen, sondern umgekehrt, dass das Recht solche integrieren muss in angemessener Form und da tatsächlich eben die ja auch erforderliche Abwägung treffen muss zwischen dem Schutz der Kreativen, des Urheberrechts und der berechtigten Ansprüche der Verwerter und eben der Ausübung demokratischer Grundrechte.
Ein Vorschlag von Ihnen in diesem Zusammenhang lautet ja, Verwertungsrechte in Beteiligungsrechte umzuwandeln nach einem gewissen Zeitraum. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Also der Witz ist der, dass ja die meisten Kulturgüter, die kommerziell in Wert gesetzt werden, nach ungefähr 10 Jahren vom Markt wieder verschwunden sind. Das ist jetzt eine Hausnummer, das trifft natürlich auf einzelne Werke nicht zu, auf ein Album von Rolling Stones trifft es nicht zu, auf Disney-Produkte trifft das auch nicht zu, aber im Schnitt ist das so, dass nach relativ kurzer Zeit die meisten Werke wieder verschwunden sind. Und nun ist das Problem, das sehen wir ja im Kontext der Digitalisierung, dass diese Werke gar nicht mehr genutzt werden können, auch sagen wir für nicht kommerzielle Zwecke, weil es häufig sehr aufwendig ist, die Rechte dafür einzuholen, diese wieder nutzen zu können. Und der Vorschlag, der jetzt gar nicht von mir kommt, sondern ich finde den nur sehr plausibel und sage deshalb, man sollte darüber mal nachdenken, besteht nun darin, Werke, nachdem diese durchschnittliche Verwertungsdauer abgeschlossen ist, die freizustellen für die nicht kommerzielle Nutzung. Und lediglich zu sagen, wenn jemand damit wieder einen Gewinn erzielt, dann sollte er diesen Gewinn teilen mit den Urhebern und mit den Verwertern.
Das sagt Jeanette Hofmann vom Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin.
Ja, es gibt schönere Versionen von Rivers of Babylon. Diese ist von Bill Baird und das ist eben Rivers of Babylon, eins der 7 Werke, die von YouTube nach dem Urteil nicht mehr angeboten werden dürfen. Das bezieht sich eigentlich auf die Bearbeitung von Frank Farian mit seinem Welthit von Bonnie M. Und dieser Bill Baird, das ist ein Alternative-Folk-Musiker aus Austin, Texas. Der hat seine Version vor 2 Wochen live aufgenommen beim Radiosender WFMU in New Jersey, dem das Free Music Archive angeschlossen ist. Und da gibt's diese Version zum Runterladen unter CC-Lizenzen.
Ja, und wir wollen jetzt mal einen Blick werfen auf den vielbeschworenen Schaden, den illegales Kopieren von Werken im Netz hervorruft. Denn die Frage lautet ja, wie schlimm ist die Lage tatsächlich? Schließlich hat erst in dieser Woche der Bundesverband der Musikindustrie mitgeteilt, dass die Branche sich im vergangenen Jahr weiter stabilisiert hat und die Umsätze im Onlinehandel steigen. Während der Markt also wächst, reißen die Klagen der Rechteverwerter über illegale Downloads nicht ab. Und Matthias Fingers hat sich das deshalb einmal genauer angeschaut.
Die höhere Mathematik der Rechteverwerter können Normalsterbliche kaum nachvollziehen, mit ihrer begrenzten Hirnkapazität. Allein der amerikanischen Filmindustrie werden jedes Jahr abenteuerliche 58 Milliarden Dollar Schaden zugefügt. Comedy-Autor Rob Reid hat das kürzlich unterhaltsam in einem TED-Vortrag nachgerechnet.
Das entspricht einem Totalausfall unserer Mais-, Frucht-, Weizen-, Tabak-, Reis- und Sorghum-Ernten, was auch immer Sorghum sein soll.
Sorghum ist eine Hirseart. Die 58 Milliarden ergeben sich aus sehr komplexen Hochrechnungen. Die erinnern an sozialistische Fünf-Jahre-Pläne. Verbände rechnen Pi mal Daumen aus, wie viel sie hypothetisch verdienen könnten, wenn die bösen Raubkopierer nicht wären. Jeder Datenrohling entspricht einer Raubkopie. Bei den Einnahmen spiegeln sich die Verluste aber nicht wieder. Der Laden brummt.
Die Einnahmen der Kinos und Online-Videotheken sind gestiegen. Übers Fernsehen kommt viel rein, über Bücher und Radio. Da wundert es doch, wo die 58 Milliarden fehlen sollen.
Es wird geschrien, bevor es wehtut, wie Mädels beim Herumalbern mit Jungs. In Hollywood gibt Drama die nötige Würze. Deshalb tun die Studios so, als handelten sie mit materiellen Gütern. Dabei stehen hinter illegal kopierten Dateien keine ungedeckten Produktionskosten, wie bei gestohlenen Bratpfannen oder Kuckucksuhren beispielsweise. Lediglich der Traumprofit fällt kleiner aus. Trotzdem ballert Hollywood stumpf hunderte Millionen Dollar in Qualitätsproduktionen wie Fluch der Karibik.
Ich bin Captain Jack Sparrow. Ich betrachte die Welt am liebsten durch den Boden von einem Glas. Rum.
Der grandiose Johnny Depp kassiert für die Rolle 23 Millionen. Geht's nicht eine Nummer kleiner? In Zeiten der Krise? Raubkopierer haben in Hollywood angeblich 350.000 Jobs vernichtet. Mehr Arbeitsplätze, als es dort je gab.
Nach einer Regierungsstatistik waren 1998 nur 270.000 Mitarbeiter im Filmgeschäft tätig und 45.000 in der Musikindustrie. Das Internet hat also negative Beschäftigungszahlen in der Content-Industrie verursacht.
Auch die verarmten Softwarehersteller denken sich Fantasiezahlen aus. Sie spielen Wünsch dir was. Die Softwareindustrie entscheidet selbst, wie viele Programme auf einem Durchschnitts-PC laufen sollten. Möglichst viele, versteht sich. Multipliziert mit der Anzahl aller Rechner dieser Welt ergibt sich das mögliche Einkommen. Minus der tatsächlichen Verkäufe ist gleich die Anzahl der Schwarzkopien. Jede Urheberrechtsverletzung verursacht einen illusorischen Verlust von 150.000 Dollar.
Dieser Schaden entsteht einer Firma, wenn ein Lied oder ein Film illegal kopiert wird. Durchschnittliche MP3-Player können heutzutage 40.000 Songs speichern. Da wären also potenziell gestohlene Güter im Wert von 8 Milliarden Dollar drauf.
Der MP3-Player als Geldanlage. Mittlerweile ist die Ernte der deutschen Musikindustrie im Internet auf 25 Millionen Euro gestiegen. Peanuts. Das reicht nicht, sagen die Verwerter, im Vergleich zu 850 Millionen Gesamteinnahmen. Der Rubel rollt nicht mehr wie früher. 200 Millionen für die Musik des toten Michael Jackson waren trotzdem noch drin. Auch wenn junge Kunden kaum nach Alben kaufen. Ein guter Song verramscht mit 8 langweiligen Nummern, das ging mit den Altvorderen. Erworben werden heute, wenn überhaupt, nur noch die Hits. Auch Stars müssen ihre Brötchen wieder hart verdienen. Jeden Abend auf der Bühne, außer Michael, der guckt von oben zu.
Michael Jackson und Matthias Finger mit einer ganz speziellen Copyright-Arithmetik. Und wir schließen jetzt unser Topic ab mit noch einer Version von Rivers of Babylon. Schon das Original basierend auf dem Psalm 137, 1970 von The Melodians geschrieben, war eine Reggae-Nummer. Und vor 6 Jahren hat sich die Italian Dub Community gegründet, um in Italien Freunde von Dub und Reggae zu verknüpfen mit eigener Website, mit Blog und einer umfangreichen Compilation. Die soll in Zusammenhang mit dem Netlabel A Quiet Bump einen Überblick über die italienische Szene geben. Hier ist daraus die Rivers of Babylon Version von der Imperial Sound Army featuring Dan I.
By the rivers and the whole Babylon.
Und dazu ist unsere Kollegin Julia Eickmann ins Studio gekommen. Hallo, Jule.
Hallo.
Erstes Thema. Der Streit um die Vorratsdatenspeicherung hat sich weiter verschärft.
Ja, Innenminister Friedrich, der hat die Schrauben noch einmal kräftig angezogen und den ohnehin schon taffen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung, den Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger vorgelegt hatte, eigenmächtig noch verschärft. Unter anderem sollen, wenn es nach seinem Willen geht, alle Internet-, Telefon- sowie Handyverbindungen, also auch SMS und E-Mails, 6 Monate lang gespeichert werden. Das ist dann faktisch eine Komplettüberwachung und zwar auch ohne konkreten Anlass. Die Nutzung dieser Daten soll dann sogar schon in Fällen von gewichtigen Ordnungswidrigkeiten, wie es heißt, möglich sein. Aber auch präventiv sollen sie abgerufen werden können und von den Geheimdiensten sogar ohne richterlichen Beschluss. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, denn das hatte bereits 2010 ein erstes Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt, weil es gegen das im Grundgesetz garantierte Fernmeldegeheimnis verstoßen hat. Ja, langsam wird es eng für die Minister. Bis zur kommenden Woche will die EU-Kommission nämlich eine Stellungnahme sehen, wie man die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung denn nun umzusetzen gedenkt. Es drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Kanzlerin Merkel hat deswegen am Donnerstag schon mal auf den Tisch gehauen und eine schnelle Einigung gefordert.
Zweites Thema, dass Facebook demnächst an die Börse gehen will, das ist nicht neu, aber nun kommt die Börse offenbar auch zu Facebook. Was hat es damit auf sich?
Unternehmen sollen künftig Aktien direkt über ihre Facebook-Seite verkaufen können. Der Aktienkauf soll dann für jedermann spielend einfach in nur 3 Klicks zu bewerkstelligen sein, höchstens 2 bis 3 Minuten dauern und einen Mindesteinsatz von $10 kosten. Keine Broker und keine Gebühren, so verspricht es zumindest das US-Unternehmen Loyal3, das hinter dem Ganzen steckt. Ja, im Prinzip so einfach wie den Like-Button drücken, nur eben mit realem Geld, das in reale Güter investiert wird. Und das ist schon spannend zu sehen, was diese Demokratisierung der Börse denn da bewirken könnte. Wenn wir ganz ehrlich sind, der Wertpapierhandel ist nun mal keine einfache Materie. Lange soll es nicht mehr dauern. Schon im Juni können willige Firmen ihre Facebook-Seiten angeblich um ein Handelspaket erweitern.
Und wir kommen zum Millennium Technology Prize. Der gilt als Pendant zum Nobelpreis. In dieser Woche wurden die Gewinner 2012 bekannt gegeben. Und einer von ihnen ist der Linux-Erfinder Linus Torvalds.
Die Academy lobt, die freie Verfügbarkeit seines Open-Source-Betriebssystems Linux hätte im Prinzip eine Kettenreaktion andauernder Weiterentwicklung angestoßen. Inzwischen stecken in Linux zusammengenommen gut 73.000 Jahre Arbeit, wer immer das ausgerechnet haben will. Und Linus Torvalds Arbeiten, so die Jury, die haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung von offener Software und einem offenen Netz an sich gehabt, das so für Millionen, wenn nicht gar für Milliarden Anwender erst verfügbar geworden ist. Damit hat Torvalds den Preis natürlich mehr als verdient. Der wird übrigens von der Technology Academy Finnland und dem finnischen Staat alle 2 Jahre für technische Innovation verliehen, die die Lebensqualität der Menschen erheblich verbessern. Das Preisgeld von 1 Million Euro muss sich Torvalds allerdings mit 2 weiteren Preisträgern teilen.
Aber das wird schon reichen, denke ich. Vielen Dank, Jule Eickmann. Das waren die Medien und Meinungen und alle Links dazu auf breitband.deradio.de.
Breitband. Netzmusik.
Raw Music International, so nennt sich eine Website aus den USA, die will unentdeckte Musik aus verschiedenen Teilen der Welt dokumentieren. Im ersten Teil geht es um Kenia. Die musikalischen Feldaufnahmen dieser Netz-Dokumentarfilmer kann man sich jetzt auch auf einem digitalen Mixtape runterladen, zum Beispiel diesen Song.
Have mercy, get wisdom, have justice, have justice. The love can never die. The love can never die. I desire happiness
for that traces of this world. The love can never die, the love can never die. I desire happiness for that traces of this world.
Love is born like the morning sun. La 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 la. The love is fresh like the morning dew. Shows its way where there is no way. Love is respect. The love is the greatest commandment. Love is kind that has no room for disrespect.
The love can never die. The love can never die. I desire happiness more than treasures of this world.
Love can never die.
The love can never die. I desire happiness more than treasures of this world.
Tja, auch das ist heute mal Netzmusik in Deutschland, Radio Kultur. Aus dem Projekt Raw Music International waren das The Anchorers mit ihrem Song Jar Love. Der Link dazu steht in unserer Playlist unter breitband.deradio.de.
Ja, zumindest machen sie dem Titel alle Ehre. Klingt schon ziemlich rau und roh und klingt irgendwie betrunken, sagt der verantwortliche Redakteur, wenn ich das hier mal so preisnehmen darf.
Das kann ich nicht beurteilen. Aber es sind halt wirklich, man hört das hier, wirklich musikalische Feldaufnahmen. Also die sind mit Mikro und Kamera da im Dorf gegangen und da haben wahrscheinlich ein paar Leute in der Kneipe gehangen und ein bisschen gejammt. So klingt das jedenfalls. Also diese Macher sind wie Ethnologen mit Mikro und Kamera auf der Suche nach unentdeckten Musikern und deren Umfeld. Und The Anchorers, das sind halt eine von vielen unbekannten Musikgruppen, die man jetzt auf diesem digitalen Kizumu-Mixtape gratis runterladen kann und so überhaupt neu kennenlernen.
Die wussten aber schon, dass sie da aufgenommen werden, oder?
Das wussten die schon, ja.
Und die Macher sind ja eben, wie du sagst, extra dazu nach Kenia gereist. Mhm. Was bedeutet denn Kizumu?
Also Kizumu ist eine Hafenstadt am Viktoriasee in Westkenia und dahin waren eben diese beiden Macher, das ist ein junges US-Pärchen, gefahren, um die Pilotfolge so einer geplanten Serie aufzunehmen. Sie fotografiert und filmt, er kontaktiert die Leute und kümmert sich um die Musik. Und in der kenianischen Provinz Nyanza ist das zum Beispiel auch eine Urform des Blues, genannt Benga, also traditionelle Gitarrenmusik mit Sprechgesang, die sich in den 60er Jahren herausgebildet hat und seitdem eigenes Musikgenre in Kenia geworden ist. Olima Anditi heißt zum Beispiel ein typischer alter Vertreter dieses Sounds, der auch auf dem Mixtape vertreten ist.
Und was gibt es da sonst noch für Musik? Ist das alles so rau und wie kommt man daran überhaupt?
Also man kann es über Bandcamp oder über das Free Music Archive, da steht die Musik zum Download bereit und da kann man zum Beispiel auch diesem alten Blues-Gitarristen ein bisschen Geld zukommen lassen. Vielleicht bekommt der mittellose, blinde Musiker dann mal ein bisschen mehr als die etwa 2 Dollar Trinkgeld, die er für den Auftritt in der Kneipe kriegt. Und diese Musik auf dem Mixtape, die reicht von solchen traditionellen Klängen über bis zu modernen Formen von Hip-Hop oder Dubstep und wie man das auch in regionalen Radiostationen hören kann. Und gerade ist auch eine neue Single zu dem Projekt entstanden, von einem ganz jungen Musiker aus der Region La Femme heißt er. Hier ist er zusammen mit dem Kollegen Chines und der Song heißt Aduva.
Onyesha kaburi, Mungu atongeza mazuri. I represent Africa, their motherland. Pirates and hunters, I'm repping them all. How many times we struggling, war? We gyrating, dance, and happy to help. My melanines, like melamine. Black makes my adrenaline. Black takes my knowledge in. Dark take your innocence. Innocence over innocence. Anybody innocent, innocence over insolence. Innocence, I'm incense. Burning up like an innocent child with the eminence. Anybody know with anybody with a real teeth, but I represent a motherland energy. Cause I represent Kenya like a better when I get a better for when I feel like it.
Besprechung.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange macht wieder von sich reden. Allerdings nicht mit neuen Enthüllungen, sondern mit einem Talkshow-Format. The World of Tomorrow ist der Titel der Sendereihe, die im russischen Auslandssender Russia Today ausgestrahlt wird und perspektivisch auch an andere Kanäle verkauft werden soll. Hören wir mal ins Intro der Sendung.
I'm Julian Assange.
Roger, I'll get you in the space.
Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful. The
United States strongly condemned.
Hey, quit asking questions.
He broke the law.
Illegally shoot the son of a...
For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow.
Und diese revolutionären Ideen will Julian Assange in seiner Talksendung präsentieren. Also er will damit eine Art Gegenöffentlichkeit herstellen und ausgerechnet den Chef der umstrittenen Hisbollah, Hassan Nasrallah, hat er als ersten per Videoschaltung interviewt.
Ja, und das hat für einiges Erstaunen gesorgt. Ich habe darüber mit dem Spiegel-Journalisten Holger Stark gesprochen. Er ist Autor des Buches Staatsfeind WikiLeaks und hat Assange erst kürzlich nochmal in London getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie er diese Kombination Assange-Nasrallah bewertet.
Da treffen sich zwei, die ihre ganz persönlichen Feindschaften international im Moment haben, nicht gegeneinander, sondern Assange gegen den Westen und auch sehr israelkritisch, die Hisbollah und Nasrallah ganz extrem in der Frontlinie zu den USA und zu Israel. Da eint der gemeinsame Feind. Julian Assange liebäugelt ja schon lange mit der arabischen Revolution, betrachtet WikiLeaks auch so ein bisschen als Geburtshelfer der Arabellion, sagt wir, die tunesische Revolution hätte es ohne uns und ohne die Kabel niemals gegeben. Und er sucht nach Verbündeten in Bereichen dieser Welt, die nicht so sehr dominiert sind von westlicher Meinungsmacht, wie sie in Amerika herrscht oder aus seiner Sicht teilweise auch in Europa. Ein Interview mit Nasrallah zu führen, hätte ein richtiger journalistischer Scoop werden können. Das war eine großartige Chance und auch eine sicherlich gut gelungene Arbeit, das hinter den Kulissen zu arrangieren. So wie er es geführt hat, hat er es aus meiner Sicht vergeben. Er hat sich eher entzaubert. Man hätte von jemand, der so pointiert, so aggressiv, so schonungslos kritisch mit seinen Gegenübern oft umgeht, wie es Assange mit den Amerikanern beispielsweise tut, erwartet, dass er ganz andere Fragen an Nasrallah stellt. Man erwartet von einem Journalisten, dass er sein Gegenüber richtig kritisch in den Mangel nimmt. Und das hat Assange mit Nasrallah nicht getan. Und deswegen glaube ich, dass es unterm Strich ihm eher schadet als nützt.
Was ist denn daran genau zu kritisieren, mal erstmal aus journalistischer Sicht?
Es ist ganz klar, dass Nasrallah sich wie ein Staatsmann geriert, aber in diesem Interview unwidersprochen das Existenzrecht von Israel in Frage stellen darf, dass er sich mit jemand wie Bashir Assad, dem syrischen Präsidenten, dem Schlechter von Damaskus, solidarisieren kann und gemein macht. All dieses sind Positionen, die Assange aus meiner Sicht in einem solchen Interview kontern müsste. Es ist die Aufgabe, wenn man so jemand interviewt, dann auch hart gegenzuhalten und nicht nur Stichwörter zu liefern und dann Staatspropaganda sich anzuhören. Das ist nicht kritisch genug für Journalisten.
Wie erklären Sie sich diese Schwäche? Liegt es daran, dass er vielleicht doch kein Journalist ist, sondern vielleicht eher ein Aufdecker oder jemand, der halt Dokumente liegt? Oder was für eine Erklärung gibt es dafür?
Julian Assange ist exzellent bei allen Sachen, die das Internet angehen. Und er ist ein Visionär, was die Verbindung von Politik und neuen Technologien angeht. Was er mit diesem Interview probiert, ist ein klassischer Talkmaster zu sein und sich zu etablieren auf der Ebene großer politischer Kommentatoren und Diskutanten. Ich glaube, das hat er weder gelernt, noch kann er das so wahnsinnig gut. Er ist extrem scharf, wenn es darum geht, aus WikiLeaks-Perspektive für seine Sache zu kämpfen. Er versucht derzeit auf mehrere andere Felder auszuweichen. Er liebäugelt ja auch mit einer Kandidatur in Australien für den Senat. Ich bin vor 4 Wochen nochmal in London gewesen und habe mich mit ihm getroffen. Da hat er mir von seinen Plänen erzählt, für den australischen Senat zu kandidieren, auch um möglicherweise Immunität dadurch zu erlangen. Also er versucht nicht mehr nur noch ein Internetpionier zu sein, sondern er versucht zugleich auch ein Fernsehjournalist zu sein und möglicherweise auch noch Politiker zu werden. Ich glaube, da übernimmt er sich einfach und versucht sich in Rollen, die ihm nicht zustehen.
Hat er eigentlich für dieses Projekt auch eine Redaktion, die vielleicht im Hintergrund ihm zuarbeitet?
WikiLeaks hat für dieses Projekt eine eigene Produktionsfirma gegründet, die die Sendung auch selber produziert. Das heißt, sie werden auch unter Julian Assanges Autorität und unter seiner Anleitung gemacht. Er hat ein kleines Team von Leuten um ihn herum, das in London in einem Studio arbeitet. WikiLeaks profitiert davon auch finanziell, weil sie Lizenzen verkaufen, im Moment an Russia Today, aber geplant ist, dies auch noch an andere Sender zu lizenzieren. Also er versucht nach wie vor, wie auch bei WikiLeaks selber, die Kontrolle und die Hoheit zu behalten.
Es gab ja mehrere Punkte, die überrascht haben bei diesem aktuellen Engagement von Julian Assange. Ein Aspekt ist, Sie nannten es schon, Russia Today ist der Sender, für den er das macht oder an den er das lizenziert hat. Das ist ja so ein bisschen umstritten, gilt als Kreml-Sender, als Kreml-treu. Wie schätzen Sie diese Wahl Russia Today ein?
Das ist sicherlich eine Wahl, sich mit jemandem gemein zu machen, der sich mit WikiLeaks und Assange solidarisiert hat. Er hat aus Moskau viel Unterstützung erfahren, gerade in der Phase, wo Amerika sehr hart WikiLeaks und die Person Assange verfolgt hat. Ist aus Russland viel Solidarität gekommen. Es ist ein bisschen auch Ironie der Geschichte, finde ich. Wenn man sich die Präambel von WikiLeaks nochmal anguckt, steht da drin, gegen repressive Regime vorzugehen. Und es werden genannt vor allem asiatische und osteuropäische Länder. Das trifft auf Russland nun wirklich par excellence zu. In Russland wird die Demokratie, was Meinungsfreiheit angeht, an vielen Stellen mit Füßen getreten. Der Kreml zensiert regelmäßig und man würde eigentlich erwarten, dass WikiLeaks in einem Land wie Russland, in einer Stadt wie Moskau, aktiv wird und die Geheimnisse der dortigen Regierenden enthüllt. Nun ist es so gekommen, dass Assange sich mit Russia Today gemein macht, einem Sender, der ganz nah an Putin und der Staatsspitze dran ist. Das ist grenzwertig.
Wie verträgt sich dieses Engagement aus Ihrer Sicht mit Assanges bisherigen WikiLeaks-Aktivitäten? Geht das eigentlich überhaupt noch zusammen?
Julian Assange hat sich ja in vielfältiger Weise im letzten Jahr, man kann fast sagen, diversifiziert, fast wie eine Firma. Er ist nach wie vor der unumstrittene Herrscher bei WikiLeaks, hat die Zügel da sehr in der Hand. Das Gleiche sehen wir jetzt bei dieser Produktion. Es ist alles auf ihn zugeschnitten. Es ist eine Ich-AG mit einem breiten Unterbau. Ein Punkt, der auch zu Recht breit kritisiert wird, dass das alles sehr auf die Person Assange zugeschnitten ist. Sollte er tatsächlich jetzt als Senator in Australien kandidieren, dann ist es wieder er als Person. Es tritt ein bisschen in den Hintergrund die ursprüngliche Idee WikiLeaks als ein Basisprojekt, an dem viele Leute mitarbeiten können. Ich glaube, es ist im Moment schon so, dass ohne Julian Assange nicht viel läuft.
Das schlimme Ende eines Weltverbesserers, schreibt übrigens die Taz zur Talkshow von Julian Assange. Das hier war Spiegeljournalist Holger Stark im Breitband-Interview. Und Martin, jetzt haben wir noch Musik aus Afrika.
Da haben wir vom Projekt Raw Music International noch einen jungen Rapper, geboren und aufgewachsen im Osten von Kenias Hauptstadt Nairobi. Mit 16 hat er schon seine ersten Aufnahmen gemacht. Jetzt ist er ein Conscious MC, also einer, der ganz bewusst von seiner sozialen Umgebung und Problemen erzählt. Ellie Sketch mit K.O.
Amekuwa sweetheart tangu niwe 14. Kile likuwe na kama ingekuwa 14. Anaitwa Maya but waweza add kwa sababu kimwana uta admire that girl. Alikuwa hapa kabla niwe mwana sana. Madhake ni mlimeni, in fact mwana sana. Dem disciplined mrembo muislam. Alikuwa nalia eti ni convert to Islam. Nampanguza chicks wacha kulia please mom. Touch yake peke inani paralyze. Niki hata heaven kuwa nae likuwa paradise. Hivyo ndo nilimshona ange smile kiplani. Karibu budake ni made nilipuenda kwao. Kuna matime ningedu madharao. Wanga game how madem wengine ngara nao. Lakini nikidai pole ngejidai ashasa hao. Na mina wana uchungu ndani ya macho zake brown. Ina sound ni kama nimepigwa K.O. Lakini kadeo madusha is okay though. It's okay though. Ina sound ni kama nimepigwa K.O. Lakini kadeo madusha is okay though. It's okay though. It's okay though. Kadeo madusha is okay though. Time
jinsi zikakamka katikati yetu sisi kurokshona kurekodi kawa jinsi natafuta njia ya mi madha na familia katika harakati uchungu nimeshikilia nikijole dem napenda hata nidunge timba hapatikani kamtu hana phone kuna sim card madem niliswitch hakuna mwenye alimachap bahati nzuri au mbaya dunia ilikachap ilipata kama laika na madhake ya kadaka bahati nzuri Jum Junior ndio dunia yangu nilimshikilia hakuna madawa nimetumia tangu dunia ni duara ikienda itarudi dunia ni swara huenda pia itaudi nikitoka usiku fulani poetry magic nilipata maya hapo nje ana drink maji ametoka kukariri shairi za Kiswahili niliona nikao chawi niseme riswa nini
ina sound ni kama nimepigwa KO lakini goddamn I'm a better it's a KO ina sound ni kama nimepigwa KO lakini goddamn I'm a better it's a KO
After nimeshika rada baada ya kuteveva akanichapia eti imefilka forever niliangalia juu jua lame ni favor hata kunihug ilikuwa Friday adhuhuri na alikuwa amengara hijab na buibui back in time ni kama watch bila battery na story kaza mi na sistake kushare birthday mood ili change ya siku za usoni mi kuhustle hadi nishike mamilioni ndio kile nilipitia mtoi wangu haioni
Breitband Netzkultur.
Digitalisierte Musik aus Afrika war das nochmal. Auch den Link dazu gibt's in unserer Playlist unter breitband.deradio.de. Tja, und alles wird immer digitaler. Online kaufen, online arbeiten, online spielen. Doch jetzt scheint sich ein Gegentrend zu entwickeln, die Entdigitalisierung.
Ja, zumindest legen neue gedruckte Magazine wieder den Schwerpunkt auf die, Zitat, schöne, heile und vor allem reale Welt. Wie jetzt zum Beispiel das Stuttgarter Magazin Peng. Jochen Dreyer ist der Entdigitalisierung oder anders gesagt der Analogisierung nachgegangen.
Zurück in die Wirklichkeit. So lautet der Slogan der Entdigitalisierer. Mit Fingerfarbe auf Hauswände gemalt, handschriftlich niedergeschrieben in Pamphleten, die in Stuhlkreisen diskutiert werden. In die wirklich reale Welt, in die außerhalb des Internets. Dahin sollen wir zurück. Analog sein heißt frei sein. Natürlich gibt es keine Aktionsgruppe Entdigitalisierer, keine Partei für mehr Realität und keine analoge Kirche. Obwohl, die schon, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem, es entsteht ein Trend, die neu entstandene virtuelle Weltordnung umzukehren, die digitale Welt zu analogisieren. Ein echter Stempel fürs papierdominierte Büro, der Facebooks Like-Button nachempfunden ist, wird zum Verkaufshit. 3D-Drucker werden nicht nur immer günstiger, sondern auch immer leistungsfähiger. Einige sehen mit der Verbreitung dieser Geräte sogar ein beginnendes neues Hardware-Zeitalter. Dazu passt auch der Erfolg des Kickstarter-Projekts Physical GIFs. Die Erfinder stanzen die digitalen Einzelbilder der Animation mit einem Lasercutter im Blech und montieren sie auf eine Drehscheibe. So wird aus einer digitalen Animation ein wetterfestes Daumenkino.
We take animated GIFs from the digital world and transform them into physical objects.
Passend zum analogen Trend startete kürzlich das Stuttgarter Magazin Peng. Endlich wieder draußen spielen heißt die erste Ausgabe der in griffig mattem Papier verewigten Zeitschrift.
Ich komme!
Ist das jetzt das Lifestyle-Magazin mit Anleitungen für Menschen, die vergessen haben, wo der Lockout-Knopf im Netz platziert ist? Für die Wirklichkeit gibt es keinen Ersatz, so das offizielle Peng-Motto. Ist digital also die weniger gute Realität? Nicht unbedingt, sagt Chefredakteurin und Gründerin Josephine Götz, wirklich zufällig, am kabelgebundenen Festnetztelefon.
Kontra Internet, kontra digitale Welt, so ist es eigentlich gar nicht gemeint. Also Peng will auf jeden Fall die digitale Welt nicht verneinen. Alle Leute, die mitmachen, also wir lieben das Internet und nutzen das Internet absolut. Aber also ich kann es von meiner Seite aus sagen, dass ich es ein bisschen so sehe. Internet ist für mich was Alltägliches, wo ich aktuelle Sachen lese und einfach, wenn ich eine Frage habe, die ich schnell beantwortet bekomme. Und so ein Heft, das funktioniert neben dem Alltäglichen. Also das ist eher, wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, sich auf den Balkon setzt und eine halbe Stunde Lesevergnügen haben will.
Dieses sich Zeit nehmen scheint aber eben eine analoge Komponente zu brauchen. Das ist zumindest die Philosophie des Magazins. Ein iPad im Buchformat oder die elektronische Tinte des Kindle Readers können das eben nicht leisten.
Es geht um das Plättern, es geht um das, dass man auch das Papier riecht dabei. Also wir finden, dass die Geschichten so halt authentischer rüberkommen und halt, dass man dann schneller das mit seinem eigenen Leben in Verbindung bringt. Wenn man jetzt die Inhalte im Internet lesen würde, dann unserer Erfahrung nach ist man nach einem Stichwort sofort abgelenkt wieder und linkt irgendwas und befindet sich in 5 Minuten wieder eigentlich in einem anderen Thema und steckt dann in dem Strudel drin.
Ein bisschen möchte die Herausgeberin also schon eine Art Schwimmhilfe im gefährlichen Strudel des Internets bieten, indem man ständig von einem Thema zum nächsten geschwemmt wird, was dazu führt, dass... Was ist denn das jetzt schon wieder? Aha, sehr interessant. Vielleicht ist die ganze Idee einer Entdigitalisierung auch ein Zeichen für etwas ganz anderes. Nämlich einfach dafür, dass die Grenzen zwischen den Welten immer mehr aufgeweicht werden. Ein neues Printmagazin, das den Schwerpunkt auf dem Draußenerleben legt, nutzt natürlich genau wie alle anderen soziale Netzwerke für Werbezwecke. Oder lässt sich durch Crowdfunding finanzieren. Warum auch nicht? Und jeder Smartphone-Besitzer sieht das Netz längst nicht mehr als das Ding in dem PC im Arbeitszimmer. Ein Drin und ein Draußen, das gibt es nicht mehr.
Ha? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin.
Ja, das war ja im Boris Becker aus den guten alten Zeiten. Und der Beitrag, der kam von Jochen Dreyer über den Trend zur Entdigitalisierung. Und übrigens, Martin, ich habe gehört, auch die gute Schallplatte ist wieder angesagt. Stimmt
ja,
das?
Ja, gerade dazu wurden neue Zahlen veröffentlicht. Immerhin über 700.000 Vinyl-LPs wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. So viele wie seit 17 Jahren nicht mehr. Auch wenn das insgesamt nur 1% des Musikmarktes in Deutschland ausmacht. Hast du denn eine Platte gekauft letztes Jahr oder hast du überhaupt noch welche zu Hause?
Ja, ich habe irgendwie noch 3 Stück, die liegen unterm Bett ganz hinten. Also ich habe keine gekauft im letzten
Immerhin.
Jahr.
Warum sagen wir das? Heute ist nämlich auch der internationale Record Store Day. In hunderten von unabhängigen Plattenläden auf der ganzen Welt finden Konzerte und auch andere Veranstaltungen statt, um den guten alten analogen Musikhändler zu feiern. Aufgerufen wird dazu auch im Netz mit einer eigenen App und Website. Und da gibt's auch eine riesige Liste von Songs, die viele Bands weltweit jetzt zum Record Store Day extra in ganz besonderen schicken Vinyl-Ausgaben veröffentlichen. Manche auch wie bei der folgenden Vinyl-Single mit dem Download-Link. Und vielleicht denkt ja mal dann der eine oder andere darüber nach, warum man Vinylplatten zwar total cool findet, aber die Musik immer nur für lau aus dem Netz saugt. Oder warum es nur noch so wenig Plattenläden gibt. Heute bis 18.20 Uhr kann man zu seinem Local Dealer hingehen.
Ja, und dann ist unsere Sendung längst zu Ende. Die geht nämlich nur noch 3 Minuten. Wir sind am Schluss von Breitband. Hiernach folgt die Deutschlandrundfahrt live aus Schwabach in Bayern. Mein Name ist Vera Linz. Ich sage tschüss, wünsche ein schönes Wochenende noch. Und
da schließt sich Martin Riesel an mit Where Were You, frei übersetzt mit Wo warst du, als die Plattenläden starben? Hier sind Rosie Thomas und Safian Stevens.